Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Vor 4 Jahren, als Donald Trump Präsident geworden ist, da klang das so. He will not divide us. Er wird uns nicht spalten. Hunderte Menschen haben diesen Satz damals in die Kamera gerufen. Teil einer Kunstaktion, die ins Leben gerufen wurde, genau dann, als Donald Trump eben Präsident geworden ist. Und diese Aktion, die läuft immer noch, nur mittlerweile ganz schön anders und ziemlich stumm. Hat ziemlich viel durchgemacht, diese Aktion. Und was dieses Kunstprojekt erzählt über die letzten 4 Jahre Trump und die gesellschaftliche, digitale Spaltung, das schauen wir uns gleich genauer an. In dieser Stunde Kompressor, heute mit Massimo Majo. Ich wünsche einen wunderschönen Nachmittag. 4 Jahre Trump haben wir jetzt hinter uns und wie sich das auf die Spaltung in der Gesellschaft ausgewirkt hat, das kann man anhand eines Kunstprojektes ziemlich gut nachzeichnen, weil am Tag, als Trump vereidigt worden ist, im Januar 2017, da hat eine Kunstaktion begonnen in New York. Vor einem Museum stand da eine Live-Kamera, die direkt ins Netz gestreamt hat und alle Besucherinnen und Besucher waren eingeladen, in diese Kamera zu sagen, zu rufen, he will not divide us, er wird uns nicht spalten, Trump war natürlich gemeint. 4 Jahre lang sollte diese Installation von dem Kunsttrio LaBeouf, Rönko und Turner da laufen. Sie sollte Millionen Stimmen einfangen, aber schon nach ein paar Tagen kam tatsächlich alles anders. Die Aktion läuft zwar heute noch, aber ganz anders eben und sie erzählt viel über diese Entwicklung in diesen letzten 4 Jahren Trump. Der Performance- und Videokünstler Arne Vogelgesang hat diese Aktion beobachtet von Anfang an und ist jetzt hier im Kompressor. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ich habe eben schon gesagt, 4 Jahre sollte es eigentlich diesen Livestream geben, aber nach wenigen Tagen, wir hören mal, was da passiert ist.
What's up?
Bang, bang.
Hitler did nothing wrong.
I'm a lumberjack and that's okay. I drank my milk and I work all day.
Down with the vegan agenda.
Down with the vegan agenda und Hitler did nothing wrong. Das war dann da auch zu hören in diesem Livestream. Was war denn da genau passiert?
Nun, das Ganze war ja eine Verbindung von realem Raum und Internetraum, da es diesen Livestream gab, der 24 Stunden lang live auf die Webseite hewillnotdivide.us streamte und ein bestimmter Teil des Internets war gekommen, um zu partizipieren, wenn man es mal neutral ausdrücken will. So politisierte Szene von Menschen auf Imageboards wie 4chan, 8chan, teilweise Reddit, die in den letzten Jahren etwas notorischer geworden sind in der Öffentlichkeit, auch weil dort einige Terrorakte angekündigt wurden. Und die, sagen wir mal, ein bisschen auf der anderen Seite des politischen Spektrums waren. Die Installation selber adressierte vor allen Dingen jene, die bestürzt waren vom Wahlsieg von Trump und bot sich als Ort von Selbstverständigung an. Dass man sich dort auch treffen konnte, dass man dieser Bestürzung irgendwie Ausdruck verleihen konnte. Also man konnte im Grunde ja auch reinsagen in diese Kamera, was man wollte. Und alleine die Tatsache, dass es jetzt so einen Ort gab, war ein Affront für andere, die sich sehr freuten darüber, dass Donald Trump Wahlsieger geworden war, weil sie vor allen Dingen für ihn auch gekämpft hatten. Das, was wir als Alt-Right kennen, als so eine Mischszene der radikalen Rechten in den USA, hatte viel für Trump-Propaganda gemacht und sie betrachteten ihn als ihren Präsidenten und deswegen wollten sie daran teilnehmen. Sie hatten auch eine jahrelange Erfahrung mit dem Überfallen von Internetangeboten, mit Raids. Und dann kamen sie halt vor die Kamera, um diesen Livestream als Quelle ihrer eigenen Unterhaltung und Bestätigung zu nutzen und attackierten ihn mit Innenbotschaften, mit Memes, bestimmten Sprüchen wie Hitler did nothing wrong, was schon jahrelang ein Meme gewesen war in dieser rechtsdriftenden bis narzisstischen Trollszene mit Nazi-Propaganda, mit Antisemitismus.
Und das alles hat dann dazu geführt, dass schon nach nicht mal 4 Wochen diese Installation da abgebrochen werden musste. Und es war dann erst der Anfang, weil dann gab es noch ein anderes Museum in Albuquerque, wo das dann auch probiert wurde. Das musste man aber auch bald abbrechen, weil da eben viele rechte Trolle unterwegs waren. Und dann gab es so eine neue Idee und so eine Art Spiel hat da begonnen. Wie ging es weiter?
Nachdem das zweimal fehlgeschlagen war und es am zweiten Ort dann tatsächlich auch Anschlagsdrohungen gab und der Abbruch erfolgte, weil Schüsse gefallen waren in der Gegend der Kamera, beschloss das Künstlerinnen-Trio, das Ganze immer noch als Livestream zu veröffentlichen, aber die Partizipation quasi einzustellen an ihrer Performance. Sie entwarfen eine Flagge, auf der stand die Botschaft, he will not divide us, und hissten sie an einem unbekannten Ort und streamten nur das Bild dieser Flagge ins Internet. Und in dem Moment wurde aus einer umkämpften öffentlichen Kunstinstallation so eine Art ja, Spiel, wie sie gesagt haben. Capture the Flag, wir erobern jetzt die Flagge. Und Leute im Internet machten sich dran, den Livestream nach dem Sonnenstand zu triangulieren, zu schauen, in welchem Längengrad muss das sein, was für Flugzeugkondensstreifen sehen wir da. Gleich glichen das ab mit den Flugplänen über den USA, stalkten dann Twitter auf Hinweise darüber, wo die Künstler sich gerade aufhalten würden. Und dann fuhren halt an den verdächtigen Gegenden Leute durch die Gegend und hupten so vor sich hin. Und andere aus dem Internet meldeten ihnen zurück, wann das Hupen im Livestream zu hören war. Und nach kurzer Zeit wurde dann die Flagge tatsächlich runtergeholt von zwei Nazis, also wirklichen Nazi-Nazis, die dann eine Make America Great Again-Kappe hissten und ein Pepe-T-Shirt. Und daraus entwickelte sich das Spiel, weil die Flagge dann vom Künstlertrio wieder woanders gehisst wurde, nämlich in Liverpool außerhalb der USA. Und dann wurde auf diese Herausforderung wieder geantwortet mit Drohnen mit Flammenwerfern. Sie haben versucht, das mit Lasern anzuzünden, bis irgendwann es schafften, Leute auf das Dach hochzuklettern zu der Flagge, wo man eigentlich nicht hinkam, wurden dort von der Security gejagt. Das war zu gefährlich und die Stiftung hat auch dort wieder die Installation abgebrochen. Das heißt, es entwickelte sich so ein Spiel, wo kann diese Flagge sein und wie können wir von der Gegenseite die erobern, um dieses Kunstwerk quasi zu zerstören. Das war ja das letztliche Ziel.
Genau, und das ist so unheimlich spannend, weil da so viel zusammenkommt. Das erzählt so viel über quasi eben die Spaltung in der Gesellschaft, über die harten Fronten, rechte Trolle, aber auch darüber, wie digitale, reale Welt verschmelzen. Das ist ja wie so eine irgendwie digital popkulturelle Ebene von diesem Kulturkampf, der da ausgefochten wird. Wie würden Sie das sehen? Was kann man da drin alles sehen?
Vieles von dem, was Sie gerade schon gesagt haben, wir kennen das auf eine Art ja auch aus Deutschland. Also anzuerkennen, dass das Internet Teil der Realität ist und dass gar nicht zwei unterschiedliche Räume sind. Wenn wir uns an das berühmte Busdenkmal von Manafal Bhuni in Dresden erinnern, 2017, dann gab es ja auch dort ganz ähnliche Kämpfe um diese Kunst im öffentlichen Raum, die zu einem großen Teil diskursiv im Internet ausgefochten wurden und wo es zum Teil ja auch noch um Flaggen ging, lustigerweise. Und ich finde, die Prämisse von Kunst im öffentlichen Raum, dass dieser öffentliche Raum allen gehört und dass daraufhin auch gesellschaftliche Gruppen kommen können, die einfordern, Teil des Bildes zu sein, wird damit ein bisschen getestet, wenn Gruppen kommen, deren Konzept von Gesellschaft und Teilhabe grundlegend gewaltvoll ist. Also wo das, wo die Annahme darüber, dass man dort vielleicht irgendwie mehr Verbindung erzeugen konnte, was eine der Prämissen von eigentlich allen Arbeiten von Röntgen, Turner und LaBeouf war seit 2014, wo die plötzlich nicht mehr hält, weil einige Teile von denen, einige Menschen, die kommen, das gar nicht wollen, diese Verbindung, sondern das, was sie Spaltung nennen. Politisch gesehen ist das im Prinzip das Wort Ergreifung, wir nennen im Deutschen. Also, dass man sagt, wir greifen einen bestehende Diskurse mit radikal rechten Inhalten, platzieren die dort und versuchen so quasi auch im kulturellen Bereich oder im ideellen Bereich zu arbeiten und unsere Diskurse zu platzieren und gleichzeitig den öffentlichen Diskurs zu stören oder auch zu zerstören.
Genau, das Ergebnis.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich die verführerische Geschichte, es hätte jene ungespaltene Gesellschaft gegeben, nicht so ganz kaufe. Das ist ja so eine Prämisse, die, wenn man darüber redet, immer mittransportiert wird. Wir wären irgendwie mal alle eins gewesen und das ist eigentlich auch schon eine rechte Erzählung. Politik ist ja irgendwie immer die Vermittlung von Trennung und Verbundenheit, egal ob es jetzt Demokratie ist oder Faschismus. Die Frage ist also eher die von Feindschaft, die sich stellt. Welchen Grad von Feindschaft ich in dieses Angebot hineinbringe.
Nicht Heterogenität, sondern eben genau Feindschaft und Hass. Vielleicht ganz kurz zum Schluss, weil das Ergebnis ist ja jetzt, dass da einfach eine kaputte Flagge hängt und die kann man sich immer noch angucken in diesem Stream, aber es interessiert eigentlich niemanden mehr. So richtig, ist das jetzt ein gelungenes Kunstprojekt oder ist es gescheitert?
Die Frage ist, welche Kriterien man dafür anlegt, was überhaupt gelungene Kunst ist. Die Leute von der Alt-Right sagen, sie hätten jetzt erst aus schlechter Kunst gute Unterhaltung gemacht mit ihrer Aktion. Die Künstlerinnen selber weigern sich, Nazis als Co-Autoren von ihrer Arbeit anzuerkennen, weil das ja auch deren Botschaften validieren würde. Und natürlich kann man sich als Außenstehender und nicht Betroffener, was immer das bedeutet, auf eine Position bringen, wo man sich dieses Werk anschaut. Und es ist auf jeden Fall ein guter Anlass für Gespräche und natürlich auch ein beredtes Bild der gegenwärtigen politischen Situation, nicht nur in den USA. Also insofern leistet es sehr viel, was Kunst leisten sollte, nur nicht, glaube ich, das, was eigentlich intendiert war. Aber vielleicht gehört das zur Kunst ja auch dazu.
Vielen Dank. Arne Vogelgesang, Performance- und Videokünstler zu 4 Jahren Kunstaktion He Will Not Divide Us, kurz vor den nächsten 4 Jahren, über die wir dann morgen deutlich mehr wissen. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Es ist einer der bekanntesten Fälle von vermutlich rassistischer Polizeigewalt in Deutschland, der Tod von Uri Jalloh in seiner Gefängniszelle in Dessau. Das ist 15 Jahre her, dass da Uri Jalloh verbrannt ist. Die Umstände sind immer noch nicht ganz geklärt. Immer wieder wird über diesen Fall gesprochen, in den Medien relativ häufig. Und jetzt gibt es dazu eine Ausstellung im Edith-Russ-Haus in Oldenburg. Da zeigt der Videokünstler und Filmemacher Mario Pfeiffer seine neue Arbeit. Die heißt Zelle 5, 800 Grad Celsius. Im Moment ist die Ausstellung natürlich zu, aber vielleicht läuft sie in ein paar Wochen wieder und wir wollen auf jeden Fall jetzt über diese Arbeit sprechen mit Mario Pfeiffer. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Rassismus, Polizeigewalt, das ist ja gerade ein sehr aktuelles Thema, da passt Ihre Arbeit gut rein, aber der Uri Jalloh-Fall, das ist jetzt 15 Jahre her, wurde auch schon viel besprochen. Wieso war es Ihnen so wichtig, sich hier nochmal künstlerisch damit zu befassen?
Ja, einerseits denke ich, dass so ein Ausnahmefall uns sehr viel über unser Zusammenleben, unsere Gesellschaft sagt. Das ist ein Thema, was man in den Medien zwar verfolgt, aber es darf nie vergessen werden. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Den Fall Uri Jalloh kenne ich eigentlich seitdem er geschehen ist, 2005. Und meiner Erkenntnis nach wurde er zum Beispiel auch weniger in Ausstellungsräumen betrachtet, verhandelt. Und ich denke, das Museum hat hier auch eine besondere Situation, besondere Räumlichkeiten, sich mit so einem Fall auch ganz anders zu beschäftigen, wie das Journalisten zum Beispiel tun.
Ein zentrales Objekt ist das Feuerzeug in Ihrer Arbeit, die vermeintliche Tatwaffe, mit der Uri Jalloh sich der Polizei zufolge selbst angezündet haben soll, was ja viele Gutachten stark bestreiten. Es gibt gleich zwei Räume in Ihrer Arbeit, die sich mit dem Feuerzeug widmen. Wir hören vielleicht mal einen Ausschnitt, dass man so einen Eindruck bekommt.
Das Video, das Sie hier betrachten, dient dem Zweck einer Erzählung. In dieser Erzählung ist ein rotes Feuerzeug der Marke Tokai mit einem Zündrad der Hauptprotagonist. Wie jede Erzählung basiert auch diese auf Erfindungen, aber auch auf Realitäten.
Also das Video ist quasi die Erzählung und wir sehen, wie ein Feuerzeug verbrennt. Wieso eignet sich denn gerade das Feuerzeug so gut als Hauptdarstellerin für diese Erzählung?
Ja, das Feuerzeug gilt eigentlich als das Beweismittel schlechthin, das ist das wichtigste Beweismittel. Man muss sich eben vorstellen, dass ein Feuer ja entzündet werden muss. Also stellt sich die Frage, durch was und vielleicht auch durch wen. Und das Feuerzeug ist insofern interessant, weil man bis heute nicht weiß, wie dieses Feuerzeug in die Zelle gekommen ist, wem das Feuerzeug eigentlich gehört hat, denn man fand keine DNA, man fand auch keine Faserspuren, die aus den anderen Zellmaterialien zurückzuführen wäre. Von daher bleibt das Feuerzeug ein ganz wichtiges Indiz über die Klärung dieses Falles. Es gab verschiedene wissenschaftliche, kriminaltechnologische Gutachten, die eben auf eine Vielzahl anderer Spuren hinweisen. Ja, und für mich ist das eben Spurensuche, die man weiter betreiben sollte, denn das Feuerzeug ist der Schlüssel zur Lösung dieses Falls.
Und es ist dann quasi, also Sie lesen ja quasi die Aussagen der Gutachten, also die sind zu hören auf der Audiospur und dann sieht man eben dieses Feuerzeug. Das ist dann letztlich ein künstlerischer, filmischer Kontext für eine Aussage eines Gutachtens, oder?
Ja, ich denke, die Audiospur, in dem eben Teile von Gutachten, von Erkenntnissen vorgetragen werden, verhält sich sozusagen parallel zu dem, was man sieht. Ich habe also mit einem Brandexperten verschiedene Tests durchgeführt, wie man ein Feuerzeug verbrennen kann, damit man ein visuelles Ergebnis der Spurensicherung sehr, sehr nahe kommt. Und es stellt sich heraus, dass es uns gelungen ist in verschiedenen Konstellationen. Also das ist, was man visuell mitnimmt aus dieser Arbeit. Und gleichzeitig hört man eben, was wissenschaftliche Erkenntnisse über das Feuerzeug, was in der Zelle angeblich gefunden wurde oder eben drei Tage nach der Spurenaufnahme. Und von daher ist im Publikum angehalten, das zu überprüfen, das gegeneinander zu halten und zu sagen, inwiefern sind wissenschaftliche Ergebnisse mit visuellen Ergebnissen abgeglichen worden und was sagt das uns aus? Ja? Also die Wissenschaft stellt eine These her, die Forensik, und ich als Künstler stelle eine visuelle These auf. Ja? Und es obliegt sozusagen dem Publikum, darüber nachzudenken, was mir diese beiden parallel vorgetragenen Sachverhalte eigentlich an Erkenntnis geben.
Das ist ja auch gerade das Spannende, wie Sie auch schon sagten, dass natürlich der Fall Uri Jalloh in Museen im künstlerischen Kontext wahrscheinlich nicht so eine große Rolle gespielt hat in den letzten Jahren. Was würden Sie denn sagen, was ist da Ihr spezifischer künstlerischer Zugang? Also Sie haben es gerade schon angedeutet, was ermöglicht der, was vielleicht sonst eben nicht geht?
Ja, also so wie ich die Kunst verstehe, die ich praktiziere, hat sie immer was mit gesellschaftlichen Realitäten zu tun. Das heißt, ich interessiere mich für das, was in unserer Gesellschaft im Moment passiert, was im Moment verhandelt wird. Das begann aber auch schon viele Jahre vorher mit einer Arbeit, die heißt Blacktivist. Da ging es um Black Lives Matter und Polizeigewalt in den USA. Und der Fall Uri Jalloh ist sozusagen ein sehr extremer Fall, der uns heute zu denken geben sollte wie damals. Und das Museum ist eben einerseits ein Ort des Diskurses, der Auseinandersetzung, auch eine Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt, anders wie der Aktivismus auf der Straße zum Beispiel. Und das Museum ist auch ein Ort der Bewahrung. Ja? Also wir Künstler schaffen eigentlich Werke, die über einen langen Zeitraum in einem Museum und auch in zukünftigen Ausstellungen zur Verhandlung gestellt werden. Ja, das Museum ermöglicht eine Auseinandersetzung in Ruhe, mit Abstand, aber auch mit Nähe. Und daran glaube ich natürlich als Künstler. Und als Künstler arbeitet man vielleicht mit sehr verschiedenen Sachverhalten ganz anders, als das Journalisten, Forensiker tun oder wie Anwälte, sondern wir haben durchaus einen visuellen Zugang, der sich aber eben auch mit Politik, auch der Politik des Bildes, auseinandersetzt.
Sie haben genau die Politik und auch die Rolle der Aktivisten haben Sie gerade angesprochen. Auch ein Raum Ihrer Arbeit ist ja tatsächlich gar nicht so sehr von Ihnen gestaltet, sondern von der Initiative Break the Silence, also von Aktivistinnen und Aktivisten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Da werden Sie als Künstler wahrscheinlich auch sehr schnell in die Aktivisten-Ecke gepackt. Wie sehen Sie das? Ist das gut? Ist Ihre Arbeit aktivistisch?
Also erstmal zurück zur Zusammenarbeit mit der Initiative in Gedenken an Uriallo, Break the Silence. Es ist eigentlich ein Resultat dieser aktivistischen Arbeit, dass wir heute noch über Uriallo nachdenken, streiten, diskutieren und dass dieser Fall nicht vergessen wird und dass er auch durch verschiedene juristische Institutionen wandert. Ja, das ist bei mir sehr wichtig, dass man dieser Arbeit einen gewissen Respekt zollt, eine Anerkennung, auch eine Sichtbarkeit. Ja, das heißt, dieser eine Raum wurde von der Initiative gestaltet mit Materialien, die sie zur Verfügung gestellt haben und sie werden im Museum präsentiert. Ja, Menschen können Anklagen lesen, Gerichtsurteile, sie können sich auch mit Fotos und Videos, mit Pressemitteilungen, mit Demonstrationsvideos beschäftigen. Sie sehen also, was aktivistische Arbeit im Falle Uriallos bedeutet. Ja, auch was Repression gegen die Aktivisten bedeutet. Wir lernen eine gesamte Chronologie des Falls von 2005 bis 2020. Das sind alles Mechanismen auch der Bildung, ja, die sozusagen auch das Feuerzeugvideo oder die verbrannten Feuerzeuge, die ausgestellt sind, kontextualisieren. Ja. Das ist auch wichtig, dass man dem Publikum die Möglichkeit gibt, in Ruhe sich mit dem Sachverhalt zu beschäftigen. Das ist das eine. Das andere ist, wer spricht eigentlich in einem Museum heutzutage? Das ist eine ganz elementare, wichtige Frage. Und im Fall Uriallos ist es eben so, dass die Aktivisten eine wahnsinnige Arbeit über einen sehr langen Zeitraum bis heute bestreiten. Und diese Arbeit muss sichtbar werden, aus meiner Sicht. Und sie muss auch von den Aktivisten aus sichtbar werden. Ja? Und das Museum dient eben eigentlich, ist ein Raum, der Auseinandersetzung, der Anerkennung, das sich vertraut machen mit einem gewissen Sujet. Auf die Frage vielleicht noch, ob ich Aktivist bin, also der Künstler, ich habe nochmal nachgeschaut, was bedeutet eigentlich Aktivist zu sein? Das bedeutet mit Leidenschaft über einen längeren Zeitraum sich mit gewissen sozialpolitischen Realitäten und Themen auseinanderzusetzen. Ja? Und in dem Sinne bin ich natürlich ein Aktivist und ist meine Arbeit aktivistisch, weil ich mich für diese gesellschaftlichen Themen interessiere.
Der Videokünstler und Filmemacher Mario Pfeiffer zu seiner Arbeit Zelle 5, 800 Grad Celsius, die ist eigentlich gerade Teil der Ausstellung Negotiating the Law, das Recht verhandeln in Oldenburg, wie alle anderen Ausstellungen, erstmal pausiert bis Ende November und dann hoffentlich wieder zu sehen im Edith-Russ-Haus. Vielen Dank für das Gespräch hier, Herr Pfeiffer.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Satiriker Jan Böhmermann hat auf seinem Telegram-Kanal dafür geworben, ihm auf dem Messenger-Dienst zu folgen. In der Nacht veröffentlichte der Entertainer einen Clip, in dem er nackt in einem Zimmer steht und sagt: Ich habe mich dafür entschieden, endlich meine Maske fallen zu lassen der vergangenen Jahre und euch die Informationen zukommen zu lassen, die ihr begreifen müsst. Damit spielte er offensichtlich auf Verschwörungstheoretiker an. Der Clip war wenige Minuten nach der Veröffentlichung wieder verschwunden. Die ganze Sache dürfte eine PR-Aktion für seine neue Show ZDF-Magazin Royal sein. Seine Kanäle auf Twitter und Instagram sind mittlerweile deaktiviert. Nach Angaben Böhmermanns wurden sie gelöscht. Im Kampf gegen Hasskommentare im Internet hat die Polizei in 7 europäischen Ländern Wohnungen der mutmaßlichen Verfasser durchsucht. Wie das Bundeskriminalamt mitteilte, beteiligten sich erstmals auch Frankreich, Italien, Großbritannien, Tschechien, Griechenland und Norwegen an einem Aktionstag gegen Hass und Hetze im Internet. Schwerpunkt der Razzien in Deutschland war Bayern. Polizei und Justiz setzen ein deutliches Signal, so der bayerische Justizminister Eisenreich wörtlich. Hass und Hetze seien keine Bagatellen, sondern eine Gefahr für die Demokratie. Unter dem Motto Sang und Klanglos hatten gestern Abend zahlreiche Orchester, Bands und andere Künstler mit 20 Minuten Stille dagegen protestiert, dass zur Eindämmung des Coronavirus erneut Kulturstätten geschlossen werden. Auch der Medienanwalt und Kulturförderer Peter Raue kritisiert die Maßnahmen der Bundesregierung. Er berät Kulturschaffende, die dagegen vorgehen wollen. Im Deutschlandfunk Kultur sagte er, dass er nicht glaube, dass die Maßnahmen greifen würden.
Dass es in einem Monat zu Ende ist, das glaubt nur Herr Söder in seinen öffentlichen Erklärungen. Es gibt gar keine Sicherheit, ja nicht einmal eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass bei den jetzt getroffenen Maßnahmen, wo Shopping Malls und Märkte und alles offen ist, nur die sicheren Theater geschlossen sind, eine wirkliche Besserung eintritt. Man hat genau die Falschen eingesperrt und lässt die Richtigen laufen.
Der Medienanwalt und Kulturförderer Peter Raue. Die Entscheidung über neue Weltkulturerbestätten ist verschoben worden. Das Komitee wird statt in diesem Sommer erst im Sommer 2021 in China tagen. Das teilte die deutsche UNESCO-Kommission mit. Grund ist auch hier die Corona-Pandemie. Auf dem anstehenden Treffen wird über 5 Welterbenominierungen entschieden. Darunter auch der Vorschlag Deutschlands, gemeinsam mit Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und unter der Federführung Tschechiens, die bedeutenden europäischen Bäder des 19. Jahrhunderts als Welterbestätte Great Spas of Europe aufzunehmen. Zu diesen Kurorten gehören Bad Ems, Bad Kissingen und Baden-Baden.
Und da ist sie wieder weg, die Welt, wie wir sie mal kannten, mit Clubs und Restaurants und Theatern. Zumindest im Real Life ist sie weg, virtuell läuft sie immer weiter. Der britische Künstler Thomas Webb, der hat ein Online-Game gebaut, das die soziale Spontanität der Welt vor der Corona-Pandemie einfängt und erlebbar macht. Sozusagen eine virtuelle Welt voller Bars und Begegnungen. Das Game heißt Exercise in Hopeless Nostalgia und ist als digitale Ausstellung zu sehen in der Galerie König in Berlin, kuratiert hat das Annika Meier und mit Annika Meier bin ich jetzt verbunden. Schönen guten Tag. Hier sind Sie. Genau, hallo Frau Meier. Es gibt ja sehr viele digitale Ausstellungsräume in diesen Monaten, aber das Spiel Exercise in Hopeless Nostalgia, das ist ein bisschen eine Besonderheit, weil es eine ganze Stadt, die man da virtuell betreten kann. Was genau ist der Gedanke hinter diesem Spiel, hinter dieser Ausstellung?
Genau, also es ist, wie Sie sagen, es ist eine Stadt, es sind sogar mehrere Städte und als ich den britischen Künstler Thomas Webb eingeladen habe, eine Ausstellung für die Königgalerie digital zu machen, war seine Idee sofort, das war nämlich im März, als ich ihn dazu eingeladen habe und er hatte eben die Idee oder den Wunsch geäußert, dass er einen digitalen Raum schaffen möchte, in dem Menschen zusammenkommen können. Also das ist die Hauptidee des Spiels und das ist tatsächlich möglich. Also man geht praktisch in diese Stadt, man fängt in Berlin an und dann, wenn man in diesem Game ist und dort sind andere Leute, dann kann man diese Menschen sehen und sich mit ihnen unterhalten oder man kann sich mit Freunden und Freundinnen morgens um 10 Samstagmorgen im Game verabreden und dann gemeinsam in die Königgalerie laufen, vor dem Berghain in der Schlange stehen oder im Club auf der Tanzfläche tanzen.
Ich habe das vorhin auch mal angespielt auf meinem Smartphone. Das geht ganz einfach. Kann man also quasi meinen eigenen Avatar erstellt und dann flupp war ich in der Gamewelt drin. Und am spannendsten sind ja tatsächlich diese Begegnungen mit den anderen Avataren. Was sind das denn für Avatare?
Genau, also das allererste, was die Spieler und Spielerinnen machen dürfen, ist, sie gehen in einen Shop. Und dort gibt es ganz viele verschiedene Avatare. Also man kann sich überlegen, möchte man eine Frau oder ein Mann sein? Weiß ich nicht, ist man eher cool oder trägt man eher einen Anzug? Genau, und nachdem man dann einen Avatar ausgewählt hat, geht man in die Königgalerie, schaut sich dort Kunst, digitale Kunst von Thomas Webb an und dann kann man anfangen, die restlichen Welten und Städte zu erleben. Das ist Berlin, Osaka und Kanagawa reisen und dort weitere Dinge erleben und Aufgaben lösen.
Für den Künstler Thomas Webb ist das Spiel ja so eine Art Vorstufe zu einer Utopie, wie er sagt, die eben jetzt durch KI und Echtzeitdaten geschaffen werden kann. Was für virtuelle Utopien könnten das denn sein, vor denen wir jetzt gerade stehen? Ja, genau. Frau Meier ist leider nicht mehr in der Leitung. Wir versuchen es vielleicht gleich nochmal. Ich sage aber auch schon mal, wenn Sie das selber ausprobieren wollen, dieses Spiel, das gibt es ganz einfach für alle Smartphones. Einfach den Browser öffnen und web.game eingeben. Web mit Doppel-B und dann .game und dann können Sie da eintauchen in diese virtuelle Ausstellung. Und wir sind jetzt wieder verbunden mit Annika Meier, Kuratorin der Ausstellung und des Videogames Exercise in Hopeless Nostalgia in der Galerie König in Berlin. Hallo Frau Meier nochmal.
Hallo.
Frau Meier, ich würde Sie gerne noch fragen, weil das ja eben eine ziemlich besondere quasi virtuelle Ausstellung ist, die man bei Ihnen erleben kann und wir sonst eben vielleicht eher in virtuellen White Cube stehen, wo wir auf verschiedene Kunstwerke klicken können und sie angucken können. Was ist denn für Sie, was sind Kriterien für eine gelungene virtuelle Ausstellung?
Gerade wird ja darüber diskutiert, wie viel fehlt, wenn Menschen nicht mehr in Museen können, um sich Kunst anzuschauen. Und da steht natürlich immer das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. Also man trifft sich mit Menschen und steht nicht nur vor der Kunst, sondern tauscht sich aus. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und da sind wir nicht die Einzigen, die das versuchen, dass man, wenn man eine Online-Ausstellung macht, Erlebnisse schafft und Menschen zusammenbringt. Also ich glaube, das macht eine gute Online-Ausstellung aus, dass man nicht nur eine Website hat, auf der man verschiedene Dateien oder Videos klickt, sondern dass man wirklich durch Räume läuft und das auch gemeinsam machen kann und sich unterhalten kann.
Genau, dass man sich austauschen kann. Und das ist in Ihrer Arbeit auch tatsächlich so, dass man sich da mit anderen Menschen austauscht oder tauscht man sich mit KI aus? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Nee, genau. Also man kann, da jeder einfach jederzeit in diese Ausstellung gehen kann, kann man sich entweder selbst mit Freunden verabreden oder man trifft dort, wie im Museum tatsächlich steht, jemand neben einem, den man noch nie im Leben gesehen hat. Und vielleicht ein Beispiel, am Opening-Abend waren 5000 Leute über einige Stunden verteilt im Game und wir haben auch das Berghain im Game und man kann vor dem Berghain Schlange stehen, wie das auch im richtigen Leben ist. Mhm. Und das war sehr schön am Opening-Abend, dann standen immer so 20, 30 Leute in der Schlange, einige kannten sich und einige kannten sich nicht. Mhm. Und dann fingen die an, sich miteinander darüber zu unterhalten, ob sie jetzt ins Berghain hineinkommen oder eben nicht.
Also das, was tatsächlich in der realen Welt gerade ganz viel fehlt, dass man sich eben begegnen kann, dass man mit fremden Menschen in Begegnung und ins Gespräch kommt. Das ist zumindest virtuell möglich in der Ausstellung und im Videogame Exercise in Hopeless Nostalgia. Und des Netzkünstlers Thomas Webb, der hat das Spiel und die Ausstellung konzipiert. Und ich sage es nochmal, ist ganz leicht zu besuchen unter der Seite web.game, web mit Doppel-B. Vielen Dank an die Kuratorin, Frau Annika Meier.
Gestalten. Architektur und Design.
Man traut sich ja gar nicht so richtig, das auszusprechen, aber es ist wirklich so, jetzt am Wochenende wird wohl der Flughafen Berlin-Tegel wirklich schließen. Alles sieht danach aus. Am Sonntag, 8. November soll Schluss sein. Und gefühlt wurde in den letzten Jahren auch wirklich alles über diesen Flughafen gesagt. Die Leidenschaft dafür und dagegen. Aber das Sechseck, da gibt es noch einiges drüber nachzudenken, findet unsere Architekturkennerin Marietta Schwarz, auch weil sie auf dieses vielsagende Brillenfoto gestoßen ist.
Von den Architekten Gerkan, Mark und Partner existiert ein lustiges Schwarz-Weiß-Foto von der Flughafeneröffnung 1974. Drei junge Männer in Partylaune mit Zigarette und Drink in der Hand. Auf ihren Nasen sitzt eine sechseckige Brille aus Pappe, die sogenannte Wabenbrille. Kleiner Partyscherz, große Idee.
Das, was Sie als Sechseck, als sechseckiges Gebäude in der Mitte sehen, ist im Grunde eine Erweiterung des Dauerparkplatzes. Genau das berechtigt erst zu der Bezeichnung Drive-In-Flughafen.
Innen parken, außen abfliegen, das war das Konzept von Tegel. Und das Sechseck die perfekte Form dafür. Der Flughafen besteht im Prinzip aus zwei mehrgeschossigen Waben aus Glas. Die Innenräume sind ebenfalls sechs- bzw. dreieckig geschnitten. Ein Sechseck in der Architektur setzt sich häufig aus Dreiecken zusammen, was man auch an den Deckenpaneelen in Tegel ablesen kann. Der Architekt Meinhard von Gerkan war bekennender Frank Lloyd Wright-Fan, sagt der Architekturhistoriker Felix Torka. Und Wright hat die Sechseckform bereits in den 1930er Jahren popularisiert.
Wright war fasziniert von der Kombination aus Naturformen und Mathematik. Er verstand das Sechseck als weniger hierarchische, freiere oder befreiende Planform. Mitte der 60er Jahre hat dann der Architekt Paul Schneider-Essleben die sechseckige Wabenform schon beim Flughafen Köln-Bonn angewendet, aber noch nicht so konsequent wie in Tegel.
Ein weiterer Impuls für Tegel, so Felix Torka, war der Flughafen London Gatwick, erbaut 1936 und bekannt auch unter dem Namen Beehive. Gatwick ist rund, orientiert sich aber ebenfalls an der Idee des Bienenstocks. Und die Biene, warum baut die sechseckig, habe ich mich gefragt und dann den Bienenforscher Jürgen Tautz kontaktiert. Die Ursprungsform auch für die Biene, sagt Herr Tautz, ist der Kreis. Ein kreisförmiger Raum bietet maximalen Rauminhalt, bei minimalem Materialverbrauch für die Wände.
Wenn man aber jetzt mehrere Räume unter der gleichen Prämisse anlegen wollte, dann stellt man fest, dass zwischen diesen runden Räumen ja Leerräume bleiben, einfach weil diese Kugeln ja nur punktuell aneinander stoßen. Und wenn man da zum Sechseck übergeht, hat man dann die perfekte Situation.
Die Bienen ziehen ihre Wabenwände aus Wachs zunächst kreisförmig nach oben. Dann erzeugen sie mit ihrem Flügelschlag eine solche Hitze, dass das Wachs zu schmelzen beginnt, hin zu den Wänden der Nachbarwabe. Jürgen Tautz spricht von der Selbstorganisation des Materials. Ein Sechseck entsteht.
Also man kann das sogar beobachten im Backofen. Wenn man einen geeigneten Plätzchenteig herstellt, runde Formen aussticht, die in dichter Kugelpackung anordnet und dann zu backen beginnt, die Ausdehnung des Teiges führt dann dazu, dass genau sechseckige Plätzchen entstehen, die exakt aneinander angrenzen. Toll, ne?
Kein Wunder, dass Architekten, Designer und Ingenieure sich mit dem Aufkommen der Bionik in die Wabenform verlieben. In den 1960er, 70er Jahren taucht das Sechseck schließlich an vielen Stellen auf. Nicht nur als Showwand, leider mit biederen Blumengestecken bei Hans Rosenthal und Dalli Dalli, sondern auch bei Kaufhausfassaden aus Metall- oder Betonformstein bis hin zu den sechseckigen Blumenkübeln aus Waschbeton in unseren Fußgängerzonen.
Raster, Gitterstrukturen und Elementierung sind eh schon Großthemen der Nachkriegsarchitektur. Und die Wabe ist da der Versuch, es raffinierter, aber trotzdem rational und effektiv zu machen,
sagt Felix Torka. Die Wabe war etwas Neues. Das Material Beton boomte und ermöglichte, auch große Räume stützenfrei zu überspannen. Heute taucht die Wabenform meist nur noch als modische Reminiszenz an diese visionären Zeiten auf. Wenn das Sechseck so genial ist, warum hat es sich dann in der Architektur nicht durchgesetzt?
Es stellt sich raus, dass sechseckige Formen zwar gut funktionieren, aber leider beim Bau viel komplizierter sind als rechteckige. Bei den niedrigeren Lohnkosten und großen Budgets in den 60ern konnte man sich das leisten, aber irgendwann ist es ziemlich unrentabel geworden.
Bei den Bienen geht es zum Glück nicht um Rentabilität. Ihre kleine, nachhaltige, perfekte Wabe bleibt uns erhalten. Ansonsten Seufzer unter den Sechseckfreunden und Freundinnen.
Es ist eine ziemliche Sechseck-Durststrecke gerade.
Marietta Schwarz über das Sechseck in der Welt und natürlich in Tegel.